Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Im Juni 2024 trat das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft. Die Ampel regelte hier neu, wer unter welchen Bedingungen einen deutschen Pass bekommen kann. Ich bin Nina Bust-Bartels und wir schauen uns heute im Hörsaal an, was sich mit diesem neuen Gesetz ändert und was das für unsere Demokratie bedeutet.
Im Staatsangehörigkeitsrecht finden sich aller Reformen zum Trotz hier sehr lange und nachhaltige historische Kontinuitätslinien. Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz 1913 wurde durch die Reform 2000 ja auch nicht etwa aufgehoben, sondern es wurde einfach umbenannt. Die jetzige Reform knüpft zwar zum Teil an die rot-grüne Reform an, gemessen an dem konzeptionellen Anspruch der damaligen Reform, nämlich die Schaffung eines offenen republikanisch-demokratischen Staatsangehörigkeitsrechts, enthält diese Reform aber Elemente, so jedenfalls meine These, die das Potenzial haben, diesen republikanisch-demokratischen Anspruch wieder zu unterlaufen.
Unser Redner heute im Hörsaal ist Tarik Tabara. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und er ist Mitglied im Rat für Migration. In seinem Vortrag zeichnet er nach, wie sich das Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland entwickelt hat. Und er analysiert, inwieweit die aktuellen Regelungen in Deutschland einem republikanisch-demokratischen Verständnis von Staatsangehörigkeit entsprechen. Der Vortrag von Tarik Tabara heißt »Das neue Staatsangehörigkeitsrecht. Republikanisch-demokratisch«. Gehalten hat er seinen Vortrag am 23. Januar 2025 im Rahmen der Tagung »Das neue Migrationsrecht. Zwischen Anspruch und Realität«. Organisiert wurde die Tagung von der Refugee Law Clinic am Fachbereich Rechtswissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor dem Mittagessen zu sprechen, ist immer eine besondere Bürde. Ich versuche es halbwegs erträglich zu gestalten. Das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts, oder kurz, das hilft aber nicht viel, starre Mod G, ich glaube, das Handbuch der Rechtsförmlichkeit möchte eigentlich, dass man schönere Kurztitel fasst, ist seit Ende Juni letzten Jahres in Kraft. Es ist eine weitreichende Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Laut Bundesregierung soll die Reform die Einbürgerungen schneller machen, allerdings unter strengeren Voraussetzungen. Das deutet schon eine gewisse Spannung an. In dem Reformprojekt, es wurde ja über viele Fragen gerungen. Ich kann hier nicht auf alle Details eingehen. Ich möchte heute vor allen Dingen auf die konzeptionelle Gesamtperspektive der Reform eingehen. Es wird zum Teil die These vertreten, dass mit diesem Gesetz ein Paradigmenwechsel, der eingeläutet wurde durch die rot-grüne Reform, die am 01.01.2000 in Kraft getreten ist beim Staatsangehörigkeitsrecht, die damals begonnen wurde, dass die jetzt vollendet worden sei. Dem möchte ich entgegenhalten, dass dies allenfalls die halbe Wahrheit ist. Die jetzige Reform knüpft zwar zum Teil an die rot-grüne Reform an und hat einzelne Reformschritte zu Ende gebracht, die damals stecken geblieben sind, gemessen an dem konzeptionellen Anspruch der damaligen Reform, nämlich die Schaffung eines offenen republikanisch-demokratischen Staatsangehörigkeitsrechts, enthält diese Reform aber Elemente, so jedenfalls meine These, die das Potenzial haben, diesen republikanisch-demokratischen Anspruch wieder zu unterlaufen und damit diese Reform auch zu gefährden. Um diese These etwas näher erläutern zu können oder zu entfalten, möchte ich Ihnen zunächst das republikanisch-demokratische Staatsangehörigkeitsverständnis in Abgrenzung zum ethnisch-kulturellen Staatsangehörigkeitsverständnis charakterisieren und dabei allgemeine Anforderungen an ein republikanisch-demokratisches Einbürgerungsrecht skizzieren. Danach werde ich auf die republikanisch-demokratischen Elemente dieser Reform eingehen und dann werde ich mich sagen zu dem Hauptteil meines Vortrages zu den Aspekten kommen, die das Potenzial haben, eben das republikanische demokratische Staatsangehörigkeitsrecht zu unterlaufen. Und dann mit einem Fazit möchte ich sagen, diese These auch noch mal theoretisch ein bisschen einordnen. Nun also zu diesen beiden Staatsangehörigkeitsverständnissen. Das Staatsangehörigkeitsrecht oder die Entwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts lässt sich als bis in die Gegenwart fortwirkende Konkurrenz zweier gegenläufiger Konzepte des Staatsangehörigkeitsrechts verstehen. Im Kern geht es dabei darum, ob Staatsangehörigkeit von der demokratischen Gleichheit her gedacht wird oder ob sie von einem vorgegebenen homogenen Volk beziehungsweise in etwas modernisierterer Diktion von der homogenen Kultur aus gedacht wird. Anders ausgedrückt, ob Staatsangehörigkeit grundsätzlich demokratisch und offen oder eher volkstumhaft kulturell abgeschlossen verstanden wird. Also Staatsangehörigkeit beziehungsweise konkreter das Deutschsein als etwas Substanzhaftes, Vorrechtliches zu verstehen ist. Praktisch stand das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht bis in die 1990er Jahre stand für eine geschlossene Konzeption der Staatsangehörigkeit. Festgemacht wurde das insbesondere von Roger Brubaker an dem Blutrecht, dem Jus Sanguinis, das das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 prägte und das Verständnis von Staatsangehörigkeit von einer Abstammungsgemeinschaft in Deutschland befördert hat. Im Gegensatz dazu steht das republikanische Verständnis in Frankreich, so jedenfalls Brubaker, wo das Jus Soli, also das Geburtsortsrecht, bei dem unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Eltern die französische Staatsangehörigkeit durch Geburt in Frankreich erworben wird, eine wichtige Rolle gespielt hat. In jüngerer Forschung wird für die Offenheit der Staatsangehörigkeit noch stärker der Blick auf das Einbürgerungsrecht gelenkt. Die Praxis des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts seit dem Kaiserreich war im Wesentlichen davon geprägt, dass Einbürgerung grundsätzlich nicht erwünscht war, sondern beschränkt sein sollte auf den vermeintlich, Zitat, wertvollen Bevölkerungszuwachs. Und zwar in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Diese wenig humanistische Formel findet sich übrigens bis in die Mitte der 2000er in der deutschen Rechtsprechung zum Einbürgerungsrecht. Rechtspraktisch wurde diese Anti-Einbürgerungspolitik durch die sogenannte Ermessenseinbürgerung umgesetzt, bei der kein Anspruch auf Einbürgerung bestand, sondern das Gesetz nur Mindestvoraussetzungen formulierte und die eigentliche Einbürgerungspraxis über unverbindliche Richtlinien gesteuert wurde. Die Einbürgerung war so ein obrigkeitsstaatlicher Gnadenakt, bei dem Ausländer als bloß Gewaltunterworfene praktisch keine Rechtspositionen hatten. Über Einbürgerung wurde dabei vielfach de facto nach Kriterien kultureller Nähe entschieden. Dieses Vorgehen möchte ich kurz an zwei Beispielen aus der Archivforschung zum Einbürgerungsrecht in Deutschland illustrieren. Der Historiker Oliver Trevisiol berichtet in seiner Studie über die Einbürgerungspraxis in Deutschland im Deutschen Reich über die Diskussion zwischen den Ministerien der Länder in der Weimarer Republik über die reichsweiten Einbürgerungsrichtlinien. Dort war unter anderem Deutschstämmigkeit als Einbürgerungsvoraussetzung vorgesehen, was insbesondere die Einbürgerung von Jüdinnen und Juden ausschloss. Abgelehnt wurde dagegen der Vorschlag der preußischen Regierung, die zu der Zeit einigermaßen einbürgerungsfreundlich war, durch messbare Kriterien zu ersetzen, die prinzipiell von jedermann erfüllt werden können, wie unter anderem der Besuch deutscher Schulen und ähnlicher Kriterien. Die bayerische Regierung hatte dem entgegengehalten, das ist das Zitat, das Sie hier sehen, weil die Aneignung, und hat das deswegen abgelehnt, das war dann am Ende auch erfolgreich, weil die Aneignung der deutschen Kultur für sich allein keine Sicherheit dafür bietet, dass der Antragsteller auch innerlich deutsch denkt und fühlt. Über einen ganz ähnlichen Fall deutscher Innerlichkeit, die für Nicht-Abstammungsdeutsche unerreichbar war, berichtet die Historikerin Maria Alexopoulou in ihrer jüngst erschienenen Habilitationsschrift. Dort geht es um die Ablehnung der Einbürgerung eines Jugoslawen durch die Mannheimer Einbürgerungsbehörde, das war damals die Polizeibehörde, im Jahr 1969, der schon seit 10 Jahren in Deutschland lebte. Und dort findet sich eben in den Akten eine typische Begründung dieser Zeit, folgender Satz: Nach Ablauf der vorgeschriebenen Minimalfrist erhalten wir also einen neuen Bundesbürger, den man wohl kaum als Deutschen bezeichnen kann. Deutsch werden im Sinne von eine deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, war also lange Zeit, wenn nicht unmöglich, so doch sehr schwer in Deutschland. Ohne das hier im Einzelnen nachzeichnen zu können, im Staatsangehörigkeitsrecht finden sich aller Reformen zum Trotz hier sehr lange und nachhaltige historische Kontinuitätslinien. Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz 1913 wurde durch die Reform 2000 ja auch nicht etwa aufgehoben, was man manchmal liest, sondern es wurde einfach umbenannt. Ja? Es ist im Prinzip das gleiche Gesetz noch, es ist immer noch das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, das heißt nur eben heute Staatsangehörigkeitsgesetz. Steht eben gegenüber das republikanisch-demokratische Staatsangehörigkeitsverständnis. Ich wollte Ihnen jetzt erstmal darstellen, wie schwierig es dieses Staatsangehörigkeitsverständnis in Deutschland hat, sich hier durchzusetzen. Dieses Verständnis versteht Staatsangehörigkeit nicht von einem vorgegebenen Volk aus oder einer vorgegebenen Kultur, sondern von der Aktivbürgerschaft in einer politischen Gemeinschaft. Das lässt sich im Grunde schon bei Kant und seinem Staatsrecht nachlesen. Das Volk wird dort als eine Menge von Menschen beschrieben, die von einer Verfassung zusammengefasst werden, um ihre gleichberechtigte Partizipation zu gewährleisten. Also einmal, das Volk wird über die Verfassung letztlich kreiert und es geht um was? Es geht um gleichberechtigte Partizipation. Hans Kelsen, auch Kantianer, spitzte das in der Weimarer Republik noch zu, wenn er es als einen staatsrechtlichen Irrtum kritisierte, die Staatsangehörigkeit für eine für den Staat begriffswesentliche Einrichtung zu halten. Kelsens Kritik zielte hier auf die für die Demokratie problematische Kluft, so nennt er das, von Norm- und Herrschaftsunterworfenen einerseits und dem kleineren Kreis, das Kleinere ist das Entscheidende, dem kleineren Kreis derjenigen, die qua Staatsangehörigkeit an der Herrschaft teilhaben. Selbst in einer extremen Demokratie, schreibt Kelsen, wäre das nicht ganz auflösbar. In dieser Denktradition betont Jürgen Habermas in seinem 1991 erstmals erschienenen und in Faktizität und Geltung wieder abgedruckten Essay Staatsbürgerschaft und nationale Identität, dass demokratische Staatsbürgerschaft als republikanische Grundvorstellung der politisch selbstbewussten Integration in einer Gemeinschaft von Freien und Gleichen nicht in nationaler Identität verwurzelt zu sein braucht. Das führt Habermas zu der Schlussfolgerung, Zitat, die Staatsbürgernation findet ihre Identität nicht in ethnisch-kulturellen Gemeinsamkeiten, sondern in der Praxis von Bürgern, die ihre demokratische Teilnahme und Kommunikationsrechte aktiv ausüben. Hier, so Habermas weiter, löst sich die republikanische Komponente der Staatsbürgerschaft, die mal bei der Französischen Revolution an dem Nationalen hing, vollends von der Zugehörigkeit zu einer vorpolitischen, durch Abstammung geteilten Tradition und gemeinsame Sprache integrierten Gemeinschaft. Diese Denktradition fand schließlich über ein obiter dictum des Bundesverfassungsgerichts zum Ausländerwahlrecht, auch in der Rechtsgeschichte gibt es Ironie, ihren Niederschlag in der Begründung der rot-grünen Staatsangehörigkeitsreform. Und zwar dort in der Gesetzesbegründung heißt es, es entspricht ferner der demokratischen Idee eine Kongruenz zwischen den Inhabern demokratischer politischer Rechte und der dauerhaft der staatlichen Herrschaft unterliegenden inländischen Wohnbevölkerung herzustellen. Das war im Wesentlichen das Zitat eben aus dieser Entscheidung zum Ausländerwahlrecht, die damals das kommunale Ausländerwahlrecht abgelehnt hatte und damit mit diesem Satz eigentlich so einen Entlastungsangriff gefahren hat. Auch das Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz knüpft hieran an. Wie die Gesetzesbegründung betont, waren die Einbürgerungszahlen auch nach der rot-grünen Reform auch im europäischen Vergleich so gering, dass sie nicht wirklich zu einer substanziellen Verringerung der Kluft zwischen Wohn- und Wahlbevölkerung geführt haben. Im Gegenteil, die Kluft ist in diesen Jahren deutlich angestiegen. Und das gilt auch, obwohl wir sagen, wenn wir sehen, wir haben zuletzt Einbürgerungszahlen von 200.000 Einbürgerungen, was ungefähr im Vergleich zu den Zahlen, die wir kurz nach 2000 hatten, eine Verdoppelung der Einbürgerungszahlen ist. Das ist dieser Syrien-Effekt, den wir beobachten können. Berücksichtigt man die Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer von irgendwas um die 13 Millionen in Deutschland und die Nettozuwanderung von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die in den letzten 10 Jahren im Schnitt ungefähr 600.000 betragen hat, dann wird klar, dass es jedenfalls mindestens einer Verdopplung, wenn nicht eher Verdreifachung oder mehr, braucht, wenn man in absehbarer Zeit diese Kluft irgendwie einigermaßen reduzieren möchte. Aus dem republikanisch-demokratischen Staatsangehörigkeitsverständnis lassen sich neben dem grundlegenden Ziel, nämlich einer substanziellen Schließung dieser Lücke zwischen Wohn- und Wahlbevölkerung, also neben diesem Ziel lassen sich 3 Anforderungen aus meiner Sicht für die Ausgestaltung des Staatsangehörigkeitsrechts ableiten. Erstens, der Ausschluss abstammungsbezogener oder kultureller Voraussetzungen für den Staatsangehörigkeitserwerb. Zweitens, die Gewährung von Rechtsansprüchen für den Erwerb der Staatsangehörigkeit. Und drittens, Das qualifiziert, sagen die beiden vorangenannten Anforderungen, so etwas. Die Voraussetzungen für den Staatsangehörigkeitserwerb müssen so ausgestaltet sein, dass sie in typischen Migrationsbiografien erfüllt werden können und dass diese Voraussetzungen ohne größere Wertungsspielräume durch die Behörden abgeprüft werden können. Dass es da mittlerweile Probleme gibt, ist, sagen Sie, sei hier erstmal nur vorweggeschickt. Ich komme jetzt zu den republikanisch-demokratischen Elementen der Staatsangehörigkeitsreform. Wichtigster Punkt, Anerkennung von Mehrstaatlichkeit. Die ist recht konsequent gelungen in diesem Gesetz, und zwar sowohl für die Einbürgerung als auch für das Jus Soli. Das ist zweifelsfall ein historischer Schritt, auch im Sinne eines republikanisch-demokratischen Staatsangehörigkeitsverständnisses. Hiermit wird nämlich die Lebensrealität vieler Migrantinnen und Migranten anerkannt, die starke Bezüge zu verschiedenen Ländern haben. Es wird auch unterstrichen, dass die gleichberechtigte demokratische Teilhabe eben nicht von einer vollständigen kulturellen Konversion oder Ähnlichem abhängt. Die Verabschiedung vom Prinzip der Mehrstaatlichkeit hat aber aus republikanisch-demokratischer Sicht, und darüber ist bisher wenig gesprochen worden, eine ganz spezifisch demokratische Bedeutung in Deutschland. Nämlich bislang waren insbesondere Menschen türkischer Staatsangehörigkeit diejenigen, die unter dem Prinzip der Vermeidung von Mehrstaatlichkeit gelitten haben, wohingegen es für viele andere Gruppen Ausnahmen gab. Das heißt, die größte Migrationsgruppe in Deutschland wurde beim Zugang zur Staatsangehörigkeit jedenfalls erheblich benachteiligt. Man hat im Jargon des Staatsangehörigkeitsrechts von dem Gesetz von 2000 auch vom Antitürkengesetz gesprochen. Ja, das war klar im Blick die Zielgruppe, die man aufhalten wollte, die man ausschließen wollte von der Einbürgerung. Und insofern passt das eben sehr stark in diese Tradition, dieses republikanisch-demokratische Staatsangehörigkeitsverständnis, das schon immer davon war, die Basis der demokratischen Partizipation auszuweiten. Frauenwahlrechte, Minderheiten, Schwarze in den USA und dazu, in die, auch wenn es häufig öffentlich so nicht wahrgenommen wird, in diese Tradition würde ich auch die Streichung dieses Dogmas der Vermeidung von Mehrstaatlichkeit sehen. Das hat den türkischen Migrantinnen und Migranten in diesem Land eröffnet es nochmal den Weg zur demokratischen Partizipation, der ihnen bisher wesentlich versperrt war. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der passt in diese Rubrik republikanisch-demokratische Reformelemente. Das ist die Verkürzung der Wartezeiten für die Einbürgerung. Der ist aus meiner Sicht eher konzeptionell wichtig als praktisch wirklich relevant. Wir haben jetzt einen Regelfall, die Verkürzung der bisher 8 Jahre für die Einbürgerung werden auf 5 Jahre. Und bei besonderen Integrationsleistungen statt 6 auf 3 Jahre wurde das abgesenkt. Konzeptionell ist das ein wichtiges Signal, weil ich damit die Fristen für die Aufenthaltsverfestigung denen für die Einbürgerung angleiche. Das heißt, der Staat signalisiert damit ganz deutlich, ihr müsst euch nicht erstmal durch den Stufenleiter von Aufenthaltsverfestigungsschritten hier integrieren, bevor ihr dann vielleicht dann irgendwann für die Einbürgerung in Betracht kommt, sondern im Prinzip, wir haben gar kein Interesse daran, dass ihr erstmal eine Niederlassungserlaubnis beantragt, die auch gar nicht in den Voraussetzungen deutlich leichter wäre als die Einbürgerung, eher im Gegenteil. Also ihr seid willkommen, euch sofort einzubürgern. Das Problem ist, dass wir in Ballungsräumen sehen, jedenfalls für den Ansturm, der zum Teil jetzt stattgefunden hat mit den Anträgen, sind die Einbürgerungsbehörden nicht wirklich darauf vorbereitet. Berlin ist sicherlich ein Sonderfall, aber auch nicht ein totaler Ausreißer. Dort haben sich bis Juli letzten Jahres ein Berg von 65.000 Einbürgerungsanträgen angesammelt. Und das ist ungefähr ein Drittel der gesamten Einbürgerung, die wir in der Bundesrepublik von 200.000 im Jahr 2023 hatten. Ja, das zeigt, es ist ein Riesenproblem, das schnell abzuarbeiten. Ich komme jetzt zu den Gefährdungen des republikanisch-demokratischen Staatsangehörigkeitsverständnisses. Als erstes zu nennen, darüber ist am meisten diskutiert worden im Zusammenhang mit der Reform, waren die Verschärfungen, weil die so ein bisschen aus der kalten Hose kamen, die Verschärfungen zur Lebensunterhaltssicherung, die FDP in diesen Reformprozess eingebracht hatte. Die Forderung der Lebensunterhaltssicherung als Voraussetzung der Einbürgerung ist etwas ganz spezifisch Deutsches. Das reicht zurück bis in die Anfänge, bevor wir eigentlich Staatsangehörigkeitsgesetze hatten, hatten wir immer schon die klare Signal Anfang des 19. Jahrhunderts. Das Ziel ist eigentlich, dass man diejenigen wieder los wird, die sonst unter die Armenfürsorge fallen. Also das hat eine lange Tradition. Es gibt eine Reihe von Staaten, die sagen, bei der Einbürgerung prüfen wir keine wirtschaftlichen Voraussetzungen mehr. Aber in Deutschland ist das so ein Fetisch. Wir prüfen das jetzt in Zukunft deutlich schärfer. aber eben aus so einer republikanisch-demokratischen Perspektive ist diese Lebensunterhaltssicherungsforderung für die Einbürgerung ein grundsätzliches Problem. Komme ich gleich noch drauf zu. Während es nämlich bei der Reform 2000 im Wesentlichen eigentlich die Idee war, eigentlich nur diejenigen auszuschließen von der Einbürgerung, die mutwillig arbeitslos geworden sind, hat schon in den letzten 20 Jahren durch die Praxis eine erhebliche Verschärfung stattgefunden. Es wird jetzt verlangt, eine nachhaltige Prognose, dass der Lebensunterhalt gesichert ist. Und diese Anforderungen sind insofern in der Praxis deutlich verschärft worden. Die neue Regelung macht es jetzt sozusagen noch mal schärfer, weil sie eigentlich nur noch in wenigen, sprich in drei Ausnahmekonstellationen überhaupt die Möglichkeit sieht, dass ich trotz des Bezugs von Sozialleistungen eingebürgert werde. Das erste, wahrscheinlich praktisch auch nicht mehr so wahnsinnig bedeutsam, weil die meisten Menschen schon relativ alt sind, ist für die Gastarbeiter und die Vertragsarbeiter eine Ausnahmeregelung. Wir haben dann eine Ausnahmeregelung für Personen, die mindestens 20 Monate innerhalb der letzten 24 Monate Vollzeit erwerbstätig waren und, ich mache es mir etwas verkürzt und vereinfacht, sagen die Ehegatten von diesen jedenfalls, sofern sie minderjährige Kinder haben. Dass hier neue Ungerechtigkeiten für eine Vielzahl vulnerabler Personen entstehen, insbesondere für Menschen mit Behinderungen oder Alleinerziehende oder Pflegende, das hat der Gesetzgeber durchaus gesehen. Ja, also das liegt einmal auf der Hand und das ist auch in den Beratungen enthalten gewesen. Nichtsdestotrotz hat man erstmal grundsätzlich diese Änderungen gemacht und aus meiner Sicht jedenfalls kommt einem hier auch wieder dieser zynische Begriff von dem wertvollen Bevölkerungszuwachs in den Kopf, auf den es beschränkt sein soll. Aber es geht noch weiter. Eine weitere Assoziation, die man jedenfalls, wenn man ein bisschen in der deutschen Geschichte sich tummelt haben kann, ist, dass diese Art von Ausschlüssen aufgrund von eben Bezug von Sozialleistungen, von politischer Partizipation, und das ist letztlich der Ausschluss von der Einbürgerung. Es ist, dass ich ausgeschlossen werde daran an formaler politischer Partizipation, insbesondere dem Wahlrecht. Das kennen wir eben auch. Spätestens im Kaiserreich war dort im Wahlgesetz vorgesehen, dass die Personen, die Armenfürsorge oder davor, im Jahr davor Armenfürsorge empfangen haben, nicht wählen durften. Das ist aus heutiger Sicht ein offensichtlich demokratisches Problem. Das hat eben, wie gesagt, der Gesetzgeber schon auch irgendwie gesehen und hat versucht, das jetzt darüber zu lösen, dass er die Fälle, die früher eben über die Anspruchseinbürgerung gelöst wurden, jetzt in die Ermessenseinbürgerung schiebt. Die erste Frage, die man sich stellen kann, rechtstechnisch, ist, ob das überhaupt funktionieren wird, ob die Fälle dort gelöst werden, weil es gibt eine lange Tradition, dass die Ermessenseinbürgerung eigentlich nicht die generelle Auffangnorm ist, sondern nur für besondere spezielle Fälle. Die Härtefallklausel ist sehr streng. Also die Änderung ist nicht über ein Gesetz geschehen, sondern im Rahmen der Beschlussempfehlung wird das BMI aufgefordert, die Anwendungshinweise, die auch nur unverbindlich sind, irgendwie zu verändern. Das ist viel Unverbindlichkeit, die da im Raum ist. Ob das dann wirklich praktisch funktioniert, ist sehr fraglich. Und selbst wenn es funktionieren sollte, ist es eben kein Anspruch. Es ist kein sich begegnen auf Augenhöhe. Es bleibt ein Gnadenakt. Und deswegen ist es ein Problem aus demokratischer Perspektive. Ich komme zu dem weiteren Punkt, wo ich sehe, dass diese Idee eines offenen republikanisch-demokratischen Staatsangehörigkeitsverständnisses erheblich unter Druck geraten ist durch dieses Gesetz. Das ist etwas, was in der Öffentlichkeit und auch in den Stellungnahmen der NGOs kaum Erwähnung gefunden hat, weil es auch alles ein bisschen heikle Punkte sind. Ich komme aber, je länger ich drüber nachdenke, immer mehr. Und wenn man dieses erste sieht dazu, hier haben wir uns ein großes Problem eingehandelt. Ich bezeichne hier kulturelle Voraussetzungen in einem weiten Sinne, nämlich kulturell im Sinne von, es sind keine rechtlichen Voraussetzungen. Es geht nicht um Rechtsgebote oder Rechtsnormen wie Strafrechtsnormen, die ich normalerweise abprüfe, ob die eingehalten werden oder nicht, sondern es geht um etwas, sozusagen, es geht um Wertevorstellungen im weitesten Sinne. Ja, das ist hier mit kulturellen Voraussetzungen gemeint. Also es geht um gesellschaftliche und politische Erwartungen. Ähnlich vielleicht ein bisschen der, für diejenigen, die Polizeirecht kennen, was doch als vorrechtsstaatlicher Rest im Polizeirecht immer mitgeschleppt wird, die öffentliche Ordnung. Diese neuen kulturellen Voraussetzungen haben eben, wie gesagt, das Potenzial, das Einbürgerungsrecht grundlegend zu ändern. Konkret geht es hier um im Wesentlichen zwei Änderungen. Das eine ist ein neues Bekenntnis, das neben dem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlangt wird. Das ist in § 10 Absatz 1 Nummer 1a enthalten. Das sagt, dass Einbürgerungswillige sich zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens sowie zum friedlichen Zusammenleben der Völker und dem Verbot der Führung eines Angriffskriegs bekennt. Dieses Bekenntnis oder diese Bekenntnisanforderung wird flankiert durch einen ebenfalls neuen Satz 3 in Paragraph 10, der da so irgendwo unsystematisch eingestreut wird in dem Gesetz. Ich habe das jetzt hier nicht im Ganzen abgedruckt, ja, wonach antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland unvereinbar sind und daher gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Gesetzes verstoßen. Ausdrücklich klargestellt wird dann auch noch in dem Gesetz jetzt, dass sowohl ein unaufrichtiges Bekenntnis oder ein unwahres Bekenntnis ein Ausschlussgrund für die Einbürgerung darstellt. Und das bezieht sich sowohl auf das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung als auch dieses neue Bekenntnis zur historischen Verantwortung. Und das kann eben dann auch dazu führen, dass meine Einbürgerung 10 Jahre nach Einbürgerung wieder zurückgenommen wird. Ein weiterer neuer Ausschlussgrund, der ist auch in diesem Paragraph 11 jetzt enthalten, ist eine Modernisierung von der Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse. Der bezieht sich allein auf das Geschlechterverhältnis. Ausgeschlossen wird danach die Einbürgerung desjenigen, der durch sein Verhalten zeigt, dass er die im Grundgesetz festgelegte Gleichberechtigung von Mann und Frau missachtet. Grundsätzlich sozusagen sind das alles Dinge, man kann nicht wirklich was dagegen haben, aber wenn man es halt eben genau anguckt, was das sozusagen für eine Umsetzung bedeutet, dann kann man vielleicht schon erkennen, warum das durchaus problematisch ist. Im Grunde wird nämlich hier von den Einbürgerungsbewerberinnen verlangt, sich zu einer aktuellen Form des nationalen Selbstverständnisses oder des modernen Nationalismus zu bekennen. Denn etwas verkürzt gesagt, die Bekämpfung des Antisemitismus, Frauen- und Schwulenrechte sind zu zentralen Bestandteilen eines neuen Nationalismus geworden. Insbesondere dann, wenn es um die Abgrenzung von sogenannter muslimischer Migration geht. Nun könnte man argumentieren, dass es sich bei der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dem Bekenntnis zur historischen Verantwortung für das NS-Unrecht, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, um die Normierung von sowas wie Verfassungspatriotismus handelt. Und das wäre etwas zu sagen, was eigentlich dem republikanisch-demokratischen Staatsangehörigkeit sehr nahe ist. Der fußt und basiert auf einem Verfassungspatriotismus. Allerdings ist die Normierung solcher Verhaltens- und Einstellungsanforderungen widerspricht geradezu dem Konzept eines Verfassungspatriotismus. Denn ein zentrales Kennzeichen von Verfassungspatriotismus ist es, dass er sich auf die Universalität der Verfassung bezieht. Partikularanforderungen für Einbürgerungsbewerberinnen, ja, das sind ja alles Dinge, sagen Bekenntnisse, die sogenannte Bio-Deutsche nicht abgeben müssen, widerspricht der Idee von Verfassungspatriotismus. Verfassungspatriotismus insbesondere durch Zwangsregeln durchzusetzen, widerspricht eben auch der Idee des Verfassungspatriotismus. Konzeptionell besonders problematisch ist es aber auch aus meiner Sicht, dass die Vorschrift über die Missachtung der Gleichberechtigung von Mann und Frau letztlich zu einer Form von Grundrechtsbindung von Privaten führt. Das ist dann jetzt unabhängig davon, ob die jetzt nur direkt daran gebunden sind oder an die Werte von Artikel 3 Grundgesetz. Aber es ist letztlich sozusagen etwas, was in einem freiheitlichen System von Grundrechtsträgern eigentlich so nicht vorgesehen ist, dass die Grundrechtsträger gebunden sind. Und genau das mache ich hier mit den Einbürgerungsbewerbern. Ich binde sie an die Grundrechte und ich tue das dann auch noch in einer Weise, die so allgemein und so vage ist, dass man jedenfalls anfangen kann, sich die Frage zu stellen, stimmt das überhaupt mit der Wesentlichkeitslehre überein? Die Wesentlichkeitslehre des Bundesverfassungsgerichts verlangt, dass der Gesetzgeber, der parlamentarische Gesetzgeber, alle für die Grundrechtsausübung wesentlichen Fragen selber regelt und klärt und nicht mit solchen Allgemeinformeln arbeitet. Hier kommen wir in ein Problem, und zwar, dass eine grundrechtliche Fundierung oder gar ein Grundrecht auf Einbürgerung deutsche Staatsangehörigkeit allenfalls ein ganz, ganz zartes Plänzchen ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar eine solche grundrechtliche Fundierung im Jahr 2020 im Zusammenhang mit der Identitätsklärung einmal angenommen, um eine Person nicht dauerhaft von der Einbürgerung und damit vom Wahlrecht auszuschließen. Und es gibt sehr gute Gründe, diesen Ansatz weiterzudenken und weiterzuführen und ihn sagen, nicht auf diese eine spezielle Konstellation zu beschränken, insbesondere im Zusammenhang mit der Lebensunterhaltssicherung liegt es sehr nahe, das da auszuweiten. Ob das Bundesverfassungsgericht allerdings wirklich schon bereit wäre für ein allgemeines Grundrecht auf Einbürgerung, das würde ich sehr skeptisch sehen. Aus dem gleichen Grund bin ich auch sehr skeptisch, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, an den man ja denken könnte, der das kleinarbeitet, was wir an sehr allgemeinen Voraussetzungen haben, viel dazu beitragen wird, die genannten Vorschriften einzuhegen. Denn diese neuen Vorschriften haben jedenfalls als Werte, als Verfassungswerte, verfassungsrechtliche Schwergewichte auf ihrer Seite, auch wenn es nicht um konkrete Normen geht oder konkrete Verhaltensnormen. Wohingegen auf der Seite der Einbürgerungsbewerberinnen eben kein grundrechtlich fundierter Einbürgerungsanspruch steht. Den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen § 10 Absatz 1 Nummer 1a, also das Bekenntnis zur historischen Verantwortung des NS-Unrechts und zum Verbot der Führung von Angriffskriegen, hat jedenfalls die Zweite Kammer des Zweiten Senates des Bundesverfassungsgerichts am 23. Dezember letzten Jahres abgelehnt, das allein aufgrund einer Folgenabwägung getan. Der Beschwerdeführer, der einen Einbürgerungsantrag noch nach altem Recht gestellt hatte und dann zur Abgabe des neuen Bekenntnisses aufgefordert wurde, hatte sich unter anderem auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 Grundgesetz sowie die Glaubens- und Meinungsfreiheit berufen. Es scheint mir aber schon sehr fraglich, ob die Verfassungsbeschwerde direkt gegen das Gesetz in der Hauptsache zulässig ist, also ob es da überhaupt zu einer Entscheidung in der Sache kommen wird, da die neuen Bekenntnisregelungen eine Umsetzung durch die Einbürgerungsbehörden erfordern und daher nicht die für die Zulässigkeit von Gesetzesverfassungsbeschwerden erforderliche unmittelbare Beschwer vorliegt. Das Problem, was ich gerade schon umrissen habe, wird vielleicht noch mal etwas deutlicher mit dem fehlenden oder noch nicht ausgebauten grundrechtlichen Fundament für die Einbürgerung an der ersten kontroversen Entscheidung, die zu dem Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz erlassen wurde. Das ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 7. Oktober 2024, die rechtskräftig geworden ist und die Ablehnung eines Einbürgerungsantrages bestätigt hat, im Kern, weil der Einbürgerungsbewerber, ein Palästinenser aus Syrien, der 2015 nach Deutschland gekommen ist, das Existenzrecht Israels nicht anerkannt habe. Konkret hatte er auf die Frage, erkennen Sie Israel als eigenständigen Staat an, geantwortet, es gibt kein Israel, es gibt Juden, aber Israel nicht als Land. Eine spätere Klarstellung, dass er Israel nach dem Oslo-Friedensprozess anerkenne, wurde als bloß taktische Äußerung zurückgewiesen. Die Entscheidung wirft jede Menge Fragen auf. Verlangt § 10 Absatz 1 Nummer 1a Staatsangehörigkeitsgesetz wirklich ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels? In den Gesetzesberatungen wurde ein entsprechender Vorschlag der Union gerade nicht übernommen. Was genau bedeutet das Existenzrecht Israels? Das Völkerrecht kennt kein Existenzrecht von Staaten, sondern ein Selbstbestimmungsrecht der Völker. Es kennt auch den Schutz der Integrität von Grenzen. Dann stellt sich in diesem speziellen Fall natürlich die Frage, welche Grenzen, mit oder ohne besetzte Gebiete? Und schließlich steht es im Widerspruch zum Bekenntnis des Existenzrechts Israels, wenn ich mich für eine Ein-Staaten-Lösung ausspreche. Geht es damit sozusagen das Bekenntnis weiter als der zweite, der universelle Teil des Bekenntnisses, der sich auf die Angriffskriege, das Verbot der Angriffskriege bezieht? Die sind immerhin strafrechtlich unterlegt mit § 80 Verbot der Vorbereitung eines Angriffskrieges oder Aufstachelung zum Angriffskrieg in § 80a StGB. Sie sehen viele, viele schwierige rechtliche und politische Fragen, die noch viel Stoff für Behörden, Gerichte und Wissenschaft bieten werden. Ich will mich jetzt vor allen Dingen aber auf einen rechtsdogmatischen Punkt, den ich schon vorbereitet habe, hier hinweisen. In der ganzen Entscheidung wird an keiner Stelle eine grundrechtliche Position des Einbürgerungsbewerbers auch nur erwähnt. Das Gericht fragt nicht mal danach, ob sich die Äußerungen des Einbürgerungsbewerbers im Lichte der Meinungsfreiheit so ausgelegt werden könnten, dass sie mit dem Gesetzeszweck noch vereinbar sind. Man kann das unterschiedlich werten, aber die Frage wird nicht mal gestellt. Das ergibt sich aus weiteren Antworten. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass er sich, also der Einbürgerungsbewerber, in irgendeiner Form für Gewalt gegen Israel oder generell gegen Juden und Jüdinnen ausspricht. Aber eben, wie gesagt, eine Grundrechtsprüfung findet nicht statt. Die Entscheidung zeigt zudem, zu welchem immensen Aufwand die Überprüfung dieser Vorschriften führen wird. in einer immerhin bemerkenswerten Transparenz gibt die Entscheidung vom VG Regensburg den gesamten Katalog von 92 Fragen, das ist jetzt nur eine von 6 Seiten, in den Entscheidungsgründen wieder. Sie zeigen schon sehr deutlich, welche Auswüchse sich dort jedenfalls entwickeln können. Es wird unter anderem danach gefragt, der Einbürgerungsbewerber, was er für einen Alkohol- und Schweinefleischkonsum hat. Er wird auch gefragt, ob er ein Problem damit habe, wenn eine Kollegin mit einem kurzen Rock oder einem tiefen Ausschnitt gekleidet ist. Bei diesen Fragen handelt es sich nicht um Vorgaben des BMI. Also die haben bisher nur eine erste Orientierung zu diesem neuen Gesetz an die Behörden verschickt. Das soll eine Vorfassung der ohnehin unverbindlichen Anwendungshinweise sein. Inhaltlich gehen sie hinsichtlich Existenzrechts Israels in eine ähnliche Richtung, aber sie schreiben dieses Bekenntnis nicht vor. Insgesamt ist aber dieses Protokoll, was man eben in dieser Entscheidung in erfreulicher Transparenz nachlesen kann, unabhängig davon, wie man das jetzt im Einzelnen bewertet, das Zeugnis aus meiner Sicht einer völlig misslungenen Kommunikation. Es ist jedenfalls sicher kein Vorbild dafür, wie in der Migrationsgesellschaft eine gemeinsame Erinnerungskultur entstehen kann, in der die Verantwortung für die deutsche Geschichte ebenso anerkannt wird, wie Raum für die Aneignung dieser Verantwortung vor dem Hintergrund anderer Biografien und Geschichten ist. Neben der abschreckenden Wirkung, die solche Protokolle sicherlich für Einbürgerungsinteressierte haben, zeigt sich, dass der Einbürgerungsanspruch hier ganz wesentlich ausgehöhlt wird. Formal bleibt es natürlich bei einem Anspruch, dieser liegt aber jetzt weitgehend in den Händen von Behörden und Gerichten. So hat das auch Florian Meindl jüngst im Verfassungsblog geschrieben. Jedenfalls ist der Ausgang solcher Verfahren für die Betroffenen kaum noch absehbar und durchschaubar. Ich komme zum Schluss. Keine Frage, das Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz hätte aus einer republikanisch-demokratischen Perspektive deutlich konsequenter ausfallen können. Ob das auch rechtspolitisch möglich gewesen wäre, steht auf einem anderen Blatt. Mit Etienne Balibar, einem französischen Philosophen, lässt sich aber ohnehin fragen, ob ein republikanisch-demokratisches Staatsangehörigkeitsrecht in Reinform überhaupt möglich ist. Gemeint ist damit, ob sich das Spannungsverhältnis, das zwischen Demokratie und Staatsangehörigkeit besteht, überhaupt endgültig auflösen lässt. Balibar spricht hier in seinem Buch Citizenship im Anschluss an Chantal Mouffe von einem Democratic Paradox. Das soll nicht die Kritik am Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz relativieren, sondern deutlich machen, dass die Spannung zwischen dem dynamischen demokratischen Anspruch und die staatsangehörigkeitsrechtliche Form nicht vollständig aufhebbar ist. Anders ausgedrückt, die Demokratisierung der Demokratie ist und bleibt eine dauernde Aufgabe für die Gesellschaft. Und hier ist es aus meiner Sicht, das ist mein letzter Satz, vielleicht an der Zeit, neben dem Staatsangehörigkeitsrecht auch wieder über Formen des Ausländerwahlrechts nachzudenken. Zu meinen, dass Karlsruhe hier vor 35 Jahren schon alles gesagt hätte, täte der Innovationskraft von Demokratie und Verfassung aus meiner Sicht Unrecht. Vielen Dank.
Das war der Jurist Tarik Tabara mit seinem Vortrag Das neue Staatsangehörigkeitsrecht. Republikanisch-demokratisch? Gehalten hat er seinen Vortrag am 23. Januar 2025 im Rahmen der Tagung Das neue Migrationsrecht zwischen Anspruch und Realität. Organisiert wurde die Tagung von der Refugee Law Clinic am Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Gießen. Ich bin Nina Bustartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.